Nun grüße ich euch auch im Namen unseres Herrn Jesu, der hier nahe ist. Die Jugend hat es gesungen. Ich glaube, er ist hier. Und eben haben wir im Lied gesungen, er ist nahe. Dieser Herr, der die Gemeinde in Bayern hier, die Gemeinden gegründet hat. Vor zwei Sonntagen durften wir in Bad Reichenhall sein. Auch wieder eine neu aufblühende Gemeinde. Die feierten ihr 25-jähriges Bestehen. Vor 25 Jahren durften wir dort einen Anfang machen. In Traunstein haben wir am vorigen Sonntag gefeiert. Da sind sie 25 Jahre in dem Gebäude im Vereinshaus gewesen. Und die Miete ist jetzt gekündigt worden. Die müssen jetzt raus und wissen nicht, wohin nach dem. Beten wir doch auch für unsere anderen Gemeinden. Wir sind jetzt für 3 Wochen in Bayern, aber dann gibt es noch viel mehr zu feiern. Wenn man älter wird, dann geht es nur von einem Feiern zum anderen. Da kommen wir wieder, werden dann aber im Norden sein. Und das ist für die Konferenz im Mai. Und da möchte ich euch ermutigen, ich habe diese hinten gesehen, Celebration 2010. Bitte nehmt euch eins nach Hause, lest es durch, betet dafür, dass dieses ein ganz besonderes Fest sein möchte für unsere Gemeinde, denn es ist auch eine 150-Jahr-Feier, seitdem die Mennonitenbrüdergemeinden anfingen. Ihr wollt ein Teil daran sein, an unserer Konferenz, wir laden euch ein zu kommen. Wenn nicht, dann betet doch mit, dass dieses etwas Besonderes für unsere weltweite Konferenz sein möchte. Und dann am 30. Mai werden wir in Berlin feiern. Da haben wir die Einweihung von unserem Gemeindezentrum, ein großes Gemeinde- und Missionszentrum. Hier wird auch unsere Mission stationiert sein, von wo aus dann die Missionare, die Kandidaten geschult werden und dann in ganz Europa und Osteuropa entsandt werden. Das am 30. Mai. Und dann am 6. Juni, dann feiern wir weiter. Und das in Wels, Österreich. Denn vor 50 Jahren durften wir dort anfangen. 50 Jahre her. Und das ist auch die Muttergemeinde von den bayerischen Gemeinden, dürfen auch daran teilnehmen am 6. Juni. Da dürfen wir auch dabei sein. Nun, was sagen wir einer Gemeinde, die 40 Jahre alt ist? Wieso ist es zu einer Gemeinde gekommen? Das waren die Worte von Pfarrer Itemeyer, als wir die Einweihung von unserem ersten Gemeindezentrum in 1973 hatten. Wir hatten gebeten, dass der evangelische Pfarrer doch kommen möchte, um Grußworte zu bestellen. Er kam nach vorne und sagte, ich lege die Hand aufs Herz und stehe hier unter dem Kreuz. Wir kennen auch das Kreuz in der alten Kirche. Dann sagte er, und ich habe mich gefragt, wieso ist es zu einer Freikirche in Traunreuth gekommen? Ich lege die Hand aufs Herz und sage, wahrscheinlich, weil es kalt geworden ist in unseren Landeskirchen. Es war mäuschenstill in der Versammlung. Dann sagt er, geben Sie aber Acht, dass Sie sich nicht überhitzen. Und ich glaube, eine Gemeinde steht immer zwischen diesen zwei, zu erkalten, zu überhitzen. Das sieht man, wenn man jetzt an Gemeinden und Kirchen denkt, diese zwei Extremen sind immer wieder Gefahren für eine Gemeinde. Erkalten oder erhitzen. Nicht zu viel, nicht zu wenig, sondern einfach den geraden Weg gehen. Und das ist mein Anliegen heute Morgen. Und da habe ich wirklich darum gebeten, Herr, zeige uns, wie wir einfach diesen Weg gehen können, dass die Gemeinde hier nicht die Liebe nicht erkalten wird in den kommenden Jahren, dass auch nicht überhitzt wird, dass das wesentlich verloren geht. Und dazu möchte der Herr uns heute helfen. Und deshalb das Thema, warum ein Tempel in Traunreuth? Das hört sich nun vielleicht ein wenig komisch an, Tempel. Wir denken ja bei Tempel nicht an eine Glaskathedrale, wie es auch gibt. Wir denken auch nicht sogar an ein Gebäude. Wir denken an viel mehr. Und heute wollen wir uns mit einem Tempel befassen. Und dieses Wort wird öfters in der Bibel gebraucht, im Neuen, Alten Testament wie auch im Neuen Testament. Im Garten Eden gab es keinen Tempel. Und im Himmel gibt es auch keinen Tempel. Wieso gibt es denn auf Erden einen Tempel? Es gibt keinen Tempel, wo es keine Sünde gibt. Es gibt den Tempel nur dort, wo es Sünde gibt. Denn da gibt es ein Problem zwischen einem heiligen Gott und einem sündigen Menschen. Deshalb haben wir die Notwendigkeit eines Tempels, da es so eine große Kluft zwischen einem heiligen Gott und einem sündigen Menschen. Wie soll der Mensch überhaupt zu so einem heiligen Gott kommen? Gott, der Schöpfer, der Mensch ist das Geschöpf. Gott, der unendlich Ewige, der Mensch, der Begrenzte und der Sterbliche. Gott, der Heilige, der Mensch seit Adam, der Sündige. Gott, der Reine, der Mensch, der Unreine. Wie sollen die zwei überhaupt zusammenkommen? Die sind so unterschiedlich wie Feuer und Schwefel. Die passen einfach gar nicht zusammen. Wir denken an das Beispiel von Hochspannung. Der Mensch in Gottes Gegenwart ist wie eine Hochspannungsleitung, die einmal auf die Erde fällt. Oder Hochspannung zum Beispiel im Blitz. Zwischen Himmel und Erde gibt es so eine Spannung, eine Hochspannung. In Salzburg befindet sich auf dem Geisberg eine Blitzforschungsstation, heißt ALDIS. Und da wird der Blitz studiert. Weltweit gibt es täglich um die 4 Millionen Blitzeinschläge. Können wir uns vorstellen, wie geladen unsere Luft ist. Und da heißt es, dass in jedem Meter etwa 3 Millionen Volt enthalten werden. Und dadurch werden natürlich verheerende Wald- und Haus- und Brände ausgelöst. Kaum vorstellbar, was in einer Sekunde sein kann, wenn der Blitz einfach einschlägt, alles verwüstet und tötet. Und so stellen wir uns einfach einmal vor, dass der heilige Gott und auf der anderen Seite der sündige Mensch, Gottes Plus und des Menschen Minus. Und das bewirkt eine ungeheure Spannung. Und das sehen wir so deutlich im Alten Testament. Zum Beispiel, als dann ein Tier an den Berg trat und kam, wo Gott sich offenbarte, sind die Tiere gestorben, tot. Oder wie die Söhne von Aaron, die Priester waren, kamen aber mit einem verkehrten Opfer ins Heilige und sind tot umgefallen. Oder auch im Neuen Testament, wo Ananias und Sapphira so ungerecht schienen, dem Herrn etwas vormachten, sind tot umgefallen. Da ist diese Spannung. Der sündige Mensch in der Gegenwart Gottes ist in diese Gefahr, einfach tot umzufallen. Wegen der Sünde, wegen dieser Spannung. Nicht, dass die Spannung schlecht ist. Gott ist heilig und da freuen wir uns darüber. Wir wollen auch einmal im Himmel sein, wo es nur Heilige gibt, wo es keine Sünde mehr geben kann. Aber wegen dieser Spannung hat Gott nun etwas Besonderes getan. Er hat einen Mittler geschickt. Der würde stellvertretend auf dem Altar Gottes den Tod erdulden. Die Spannung in sich aufnehmen, sodass der Mensch einen ungetrübten Zugang zu Gott haben könnte. Der sündige Mensch darf nun diese Kluft überbrücken durch den Herrn Jesus Christus, der am Kreuz diese Spannung aufnahm und starb, als er sagte: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also der sinnbildliche Tempel im Alten Testament. Also die Hochspannung traf schon bei Adam und Eva ein. Denn in dem Moment, wo sie sündigten, wurden sie aus dem Garten rausgewiesen, verbannt, und ein feuriger Engel stand vor der vor dem Tor. Die Seele, die da sündigt, die soll sterben, heißt es in der Bibel. Und da finden wir jetzt einmal im Garten Eden den ersten Altar. Und Gott selber hat diesen Altar gebaut. Im Tempel stand immer der Altar im Mittelpunkt. Das war die Stelle, wo Gott Menschen versöhnte und wo er die Verbindung mit Menschen aufnehmen konnte. Und da schuldbeladen waren Adam und Eva nun bekleidet vom Fell eines Tieres, das dort am Opfer starb. Und so werden auch wir haben das Sinnbild wieder, durch die Kleider der Gerechtigkeit werden wir bekleidet, sodass wir vor Gott bestehen können. Dies war auch wieder ein Hinweis auf Jesus, denn Jesus würde eigentlich das Lamm sein. Später nach dem Altar kam ja die Stiftshütte und dann der Tempel Salomos. Und sie waren nur Sinnbilder von dem, was kommen würde. Es würde etwas Besseres sein. Da heißt es in Jeremia 7, 13 bis 14, da sagt Gott, dass er wegen der Sündhaftigkeit des Volkes die Stiftshütte in Silo und den Tempel später in Jerusalem bauen würde. In der Wüste, da starben die Menschen. Da war kein Weg zu Gott, es sei denn durch Blutvergießen. Sie töteten aber auch ihre Propheten. Gott sandte ihnen immer wieder Propheten und haben sie umgebracht. Und wegen diesem Ungehorsam wich Gott damals auch von dem Tempel. Und so schließt das Alte Testament mit einer sehr traurigen, aber auch einer sehr freudigen Nachricht. In Malachi Kapitel 4 lesen wir Folgendes. Denn siehe, es kommt der Tag, der brennen wird wie ein Feuer. Da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein. Und der künftige Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaoth. Das ist die Hochspannung. Das geschieht, hätten wir keinen Mittler. Da geht es aber weiter. Und Gott sei Dank für diesen Schluss. Da heißt es, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Und ihr sollt aus- und eingehen und hüpfen wie die Mastkälber. Also was für ein gewaltiger Unterschied zwischen dem verheerenden Gericht Gottes und der wunderbaren Gnade unseres Herrn Jesu. So endet das Alte Testament in einem totalen Chaos, weil sie Gottes Versöhnung nicht annehmen. Aber es wird ein kleiner Rest sein. In den 400 Jahren zwischen dem Alten und dem Neuen Testament, da wohnt Gott immer wieder bei denen, die seine Gebote halten. Und da war ein kleiner Rest. Der Tempel war zu einem Kulturdenkmal geworden. Und das war der Tempel, in dem Jesus auch war. Eine Institution, ein Tempeldienst, ja, Ritual, ja, schön wahrscheinlich. Aber nach den Worten Jesu war es zu einer Mördergrube geworden, wo es doch ein Bethaus sein sollte. Da hat Jesus mindestens zweimal wird berichtet, dass er den Tempel gereinigt hat. Wir können uns vorstellen, wir kennen das aus der Bibel, wie er reinkam und hat einfach mal sauber gemacht. Es soll ein Haus aller Nationen sein, sagt die Bibel. Und was hatten die Juden daraus gemacht? Da waren Schilder, da hieß es da, Eintritt verboten für Hunde und Heiden. Und da soll Gott zuschauen. So ist Gottes Tempel. Deshalb sagt Jesus, es wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Auf das Gericht über ein Tempel, von dem er sagte, ich will einen Tempel bauen. Aber es hat sein Ziel verfehlt und Gott hat auch gerichtet. Es soll nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Und das war tatsächlich auch so 70 nach Christus, als Titus, der römische Hauptmann, einzog. Es war ein großes Blutvergießen, wie es wohl noch nie gegeben hat. Der Tempel wurde verbrannt. Das Gold in dem Tempel, das lief dann zwischen den Steinen. Später kamen die Plünderer und haben tatsächlich jeden Stein von dem anderen gehoben, um noch an das Gold zu kommen. Genau wie Jesus es gesagt hat. Wie verheerend, wenn einfach diese Hochspannung keinen Mittler hat. Wie furchtbar ist es, in die Hände des allmächtigen Gottes zu fallen, nicht einen Herrn Jesus zu haben. Und das ist natürlich dann das Wesentliche in dieser Predigt heute. Hast du Jesus Christus? Wenn nicht, nimm ihn doch heute an. Das war der Tempel im Alten Testament. Und dann mit dem Kommen Jesu, da erleben wir etwas Wunderbares. Jesus ist nun auch der Tempel Gottes. Wie Jesus im Gleichnis sagt, zuletzt, nachdem er die Knechte umgebracht wurden, sandte Gott seinen eigenen Sohn. Als die Zeit erfüllt war, kam Jesus in die Welt. Da heißt es, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater. Und das war das Besondere. Im Tempel des Alten Testaments war die Herrlichkeit Gottes im Allerheiligsten. Und jetzt ist die Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus. Und Sie haben es gesehen. Das ist der eigentliche Tempel. Gott ist offenbart im Fleisch, heißt es. Und in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Die Dreieinigkeit Gott ist in Jesus Christus verkörpert. In Johannes Kapitel 2, 19 bis 20, da heißt es auch, bricht diesen Tempel ab, so will ich ihn wieder aufbauen. Und so spricht er von dem Tempel seines Leibes, sagt er. Dies ist der idealste Tempel, der Himmel und Erde jetzt verbindet. Ihr werdet sehen, sagte zu seinen Jüngern, den Himmel offen und die Engel Gottes hinauf und hinab kommen auf des Menschen Sohn. Und die drei Jünger auf dem Verklärungsberg haben es gesehen, die Herrlichkeit Gottes. Sie wollten sogar drei Hütten bauen, denn es war einfach so schön dort in der Herrlichkeit Gottes. Also Jesus war nun dieser Vermittler. Und er allein konnte diese Hochspannung ertragen. Warum? Weil er ohne Sünde war. Deshalb ist er unser Vermittler geworden. Zwischen einem heiligen Gott und einem sündigen Menschen nimmt er jetzt die ganze Hochspannung auf sich. Er war das endliche Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Das Kreuz ist dann der letzte Altar. Und der Vorhang im Tempel zerriss. Der etwa 10 Zentimeter dicke Vorhang zerriss von oben nach unten. Klar, nicht von unten. Der Mensch hat nichts dazu beigetragen, gar nichts. Von oben nach unten. Nicht nur halbwegs, sondern den ganzen Weg. Und öffnete so mit, einfach als Zeichen, jetzt haben wir Zugang zu einem heiligen Gott, weil Jesus die Spannung auf sich nimmt. Es folgt der entscheidende Moment der Kirchengeschichte, der Menschheitsgeschichte. Die Sünde erreicht ihren Höhepunkt, wo sie den Messias töten. Aber die Gnade erreicht auch ihren Höhepunkt. Die Gnade wird deutlich, als Jesus dort am Kreuz starb. Und Gott sagt, Leute, kommt jetzt. Jesus sagt, ich nehme die Sünde auf mich. Kommt doch. Es wird in diesem Moment dunkel. Es donnert, es blitzt, es kracht. Wir können uns das vorstellen, was an dem Karfreitag geschah, was wir jetzt diese Woche feiern werden. Gräber wurden aufgetan, Felsen spalten. Die ganze Natur gerät durcheinander durch diese Hochspannung. Und Jesus stirbt, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Wessen? Deine und meine. Und deshalb wurde das Kreuz ein Symbol, und wir haben es heute noch. Vergessen mich, da starb Jesus für dich und für mich. Und Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Ist das nicht eine wunderbare Errettung, die wir haben? Das Wort Errettung hat eine besondere Bedeutung, wenn wir das sehen. Errettung aus dem, unter dem Gericht Gottes, in der Sünde verfallen, zum Tode verurteilt. Und Jesus nimmt das auf sich. Es braucht keiner mehr wegen der Sünde sterben. Keiner braucht mehr seine Sünde mit sich schleppen. Unsere Welt bräuchte eigentlich keine Sünde mehr haben. Als ich in Berlin war und mitgebaut habe, dann kamen auch einige Leute dort vorbei. Eine Frau kam und fragte mich, also was soll das sein? Ich sagte ihr, wissen Sie, wir wollen schauen, dass wir die ganze Sünde aus der Welt schaffen. Sie horchte einen Moment und sagt, das schaffen Sie nicht. Nun, wir können bei uns anfangen, bei Ihnen und bei mir. Fangen wir doch bei uns an. Dann schaffen wir schon ein wenig heraus. Und jeder, wer jeder ein wenig ausmistet aus seinem Leben, dann wird weniger in der Welt. Wer Jesus am Kreuz im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stunde. Und ein Tschecher am Kreuz hat es in dem gleichen Moment erfahren. In dem, was Jesus starb und er betete, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Dann sagt Jesus, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Was, ein Tschecher umgeht seine ewige Strafe vor einem heiligen Gott. Seine Sünde wird auf Jesus geladen und er darf in die Gegenwart Gottes gehen. Und dann natürlich folgte bei Jesus die Auferstehung. Die 40 Tage, wo er sich seinen Jüngern zeigte, als Beweis dafür, die Sache ist erledigt. Und auch am Kreuz hat er gesagt, es ist vollbracht. Ist das nicht wunderbar? Jesus, der Tempel. Dann geht Jesus aber weiter und die Bibel sagt uns, dass die Gemeinde ein Tempel ist. Sie ist nur die Fortsetzung des Leibes Jesu. Deshalb nennt er auch die Gemeinde sein Leib. Und jetzt ist die Gemeinde der Tempel Gottes. Jesus sagt, brich ihn ab, ob ich baue ihn wieder. Und er baut nun auch seine Gemeinde. Da heißt es in Epheser Kapitel 2, in welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn, in welchem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Das ist nun die Gemeinde, der Tempel Gottes, gebaut aus Steinen. Petrus sagt da zu ihm, das heißt zu Jesus kommend, als dem lebendigen Stein, und baut auch ihr euch als lebendige Steine zum geistlichen Haus und zur heiligen Priesterschaft zu Opfern, geistliche Gaben, Opfer, die Gott angenehm sind in Jesus Christus. Also lebendige Steine, ich kann mir das ganz vorstellen, aber das sind wir gewesen, Steine, Tote, und Gott macht uns lebendig. Die Gemeinde ist aber auch wie eine Stadt auf einem Berg, dessen Licht nicht verborgen sein soll. Denn wie die Herrlichkeit in Jesus war, nun ist auch die Herrlichkeit in seiner Gemeinde. Da heißt es, er spricht, ich will unter ihnen wohnen und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und wie auch im Alten Testament der Tempel zerstört wurde, so auch die Gemeinde in Ephesus. Obwohl Gott die Gemeinde baut, sagte auch zur Gemeinde, so werde ich zu euch kommen und den Leuchter von euch stoßen. Wenn wir nicht mehr unser Licht leuchten lassen, die Herrlichkeit Gottes nicht mehr bei uns ist, dann wird er auch die Leuchtkraft der Liebe von uns nehmen. Ein Tempel, der nicht mehr zu Gott führt, ist hohl und hat seinen Sinn verfehlt. Aber wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Ich habe an eine Geschichte meiner Vorfahren gedacht. Mein Urgroßvater, Peter Ebert, wohnte nördlich von Warschau. Es war das Jahr 1861, also ein Jahr vor dem 150-jährigen Bestehen der männlichen Brüdergemeinden. Es war eine Zeit, wo Menschen in der Sünde lebten, Die Gemeinde war zerfallen. Ich glaube, Gott hatte in der Zeit auch die Gemeinde, die Mennonitengemeinde dann wahrscheinlich einfach den Leuchter weggenommen. Und er und sein Freund spürten einfach ihre Sündhaftigkeit. Da geht mein Urgroßvater mit seinem Freund und sagt, wir müssten uns eigentlich bekehren und taufen lassen. Ja, wie macht man das? Da sind die zwei zum Fluss gegangen. Mein Urgroßvater kniet sich nieder im Fluss, bekennt seine Sünden und sein Freund tauft ihn. Dann steigt sein Freund in den Fluss hinein, bekennt seine Sünden, kniet nieder, bekennt seine Sünden und Peter Ebert tauft ihn. Dann hat Peter Ebert noch einmal in den nächsten Tagen 22 andere getauft und so entstand die erste Mennonitenbrüdergemeinde in Polen. Er hat sie dann später mit einem Pastor Alf in Verbindung gesetzt und die zwei haben evangelisiert. Durch ihre Dienste sind dann 3000 Menschen in Polen zum Glauben gekommen und haben sich taufen lassen. Und das bewirkt der Herr durch seinen Tempel. Der Tempel ruft Menschen zu Jesus. Und das ist mein Anliegen für die Gemeinde in Traunreich, dass es eine Stelle sein möchte, wo Menschen zu Jesus finden. Jesus ist in seinem Tempel gegenwärtig. Und er ladet ein. Fühlen sich die Leute wohl in der Gemeinde? Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Frage, die wir uns auch stellen. Ich glaube, der Gottesdienst ist einfach sehr wichtig. Und wir haben heute Morgen einen sehr schönen Gottesdienst gehabt. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll hier spürbar sein. Er soll im Vordergrund stehen. Man sagt immer wieder, wenn etwas anderes im Vordergrund ist, ist Jesus im Hintergrund. Ist Jesus im Vordergrund, sind andere Sachen im Hintergrund. So wollen wir Acht geben, wie wir in sein Haus kommen, wie wir zum Gottesdienst kommen. Kommen wir mit Groll in unserem Herzen? Kommen wir mit Feindschaft gegen anderen? Dann müssen wir uns selber prüfen. Nun aber zum letzten Tempel, und das sind die Heiligen selber. Da heißt es, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Und wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Das ist von Gott, denn ihr seid teuer erkauft. Das heißt, jeder von uns ist nun auch ein Tempel Gottes. Habt ihr Jesus Christus aufgenommen, so wohnt er in eurem Herzen. Und wie ist Jesus? Er ist herrlich. Die Herrlichkeit Gottes ist dann in unser Leben gekommen. Er wohnt in uns. Die Dreieinigkeit Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist, sind in uns. Und das kann uns begeistern, mehr als die Kanadier durch ihre 14 olympischen Goldmedaillen. Wir sind Heilige geworden. Im Alten Testament, da war der Tempel auf Erden und Gott wohnte in seiner Herrlichkeit, aber nun aber in seinen Gläubigen. Und wie sieht das aus, die Herrlichkeit Gottes? Da heißt es in 2. Korinther, merken wir diese Worte, nun aber spiegelt sich bei uns allen die Herrlichkeit des Herrn in einem aufgedeckten Angesicht, und wir werden verklärt von einem Bild zum anderen, von einer Herrlichkeit zur anderen, zu dem, der der Geist ist. Die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben. Das ist fast unvorstellbar. Ich habe mir das oft gesagt, Herr, dass du in mir wohnst, in diesem Lorenz Barkentin, wobei du ihn kennst und trotzdem kommst du und deine Herrlichkeit soll offenbar werden. Deshalb sagt Jesus auch, ihr seid das Licht der Welt. Lassen wir doch diese Herrlichkeit einmal leuchten vor den Menschen. Zur Zeit Samuels, da hieß es, die Lampe in Israel war ausgegangen. Wie ist es mit dem Licht in deinem Herzen? Ist noch Herrlichkeit in deinem Leben? Oder läufst du mit einem betrübten und einem traurigen Herzen von Tag zu Tag durch die Gegend? Wie sollen dann Menschen überhaupt, deine Arbeitskollegen, deine Schulkollegen, wie sollen die überhaupt je fragen, was ist das Geheimnis, warum du so froh und so glücklich bist? Da heißt es weiter, denn Gott, der da heißt, das Licht aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in eure Herzen gegeben, dass durch euch entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Ein Satz, über den wir lange nachdenken können. Gott hat dieses Licht in unser Herz leuchten lassen. Warum? Nicht nur für uns, sondern dass durch uns nun entstünde die Erleuchtung für andere, dass andere zu Jesus Christus kommen können. Ich habe mich sehr gefreut über unsere Tochter, das öfters natürlich, aber ganz besonders, als sie in ihrem Facebook, das kennen manche hier im Internet, machen die Jugendlichen das, und da gibt es meistens ein Foto von dem und ein Leitwort. Und da hat sie als Leitwort so geschrieben, ich übersetze einmal, da schreibt sie, ich hoffe, ich kann den Unterschied sehen, ob Gott sich lächelt, ob Gott lächelt, wenn er mich sieht, oder ob er den Kopf schüttelt. Das ist mir auch zum Segen geworden. Ich habe mir dann oft gefragt, also Herr, lächelst du jetzt über was ich mache, über meine Gedanken, über mein Herz, oder schüttelst du den Kopf und sagst, Lorenz, das gefällt mir nicht. Ich glaube, dass Jesus hier ist. Ich glaube, dass er die ganze Zeit an meiner Seite gestanden ist. Ich habe ihm vertraut. Ich glaube, dass er bei dir ist. Ich glaube, dass er jetzt auch einfach sieht, wie es in deinem Herzen aussieht. Und ich glaube, wir brauchen eine kleine Zeit zum Nachdenken. Mal eine so eine stille Zeit. Darf ich bitten, dass wir alle mal unsere Augen schließen, uns verneigen und ein bisschen nachdenken. Ich werde mal so Gedankenanstöße geben zum Nachdenken. Denk jetzt einmal nach über dich als Tempel. Bist du noch ein heiliger Tempel? Oder ist da allerlei Unrat im Tempel? Würde Jesus vielleicht gerade gerne jetzt einmal zu dir kommen und ein wenig aufräumen? Was müsste er wohl aufräumen in deinem Herzen? Sag es ihm vielleicht. Ich sage mal so ein paar Sätze, und dann könnt ihr sie in euren Herzen wiederholen. Herr, du bist bei mir. Du siehst in mein Herz. Du kennst meine Gedankenwelt. Manches gefällt dir nicht. Bitte verzeih es mir. Ich möchte deine Herrlichkeit erleben. Nimm alles, was mein Verhältnis und meine Beziehung zum Nächsten, zum Bruder stört. Gib mir eine neue Liebe zu meinen Geschwistern. Gib mir eine neue Liebe zu dir. Herr, ich möchte, dass andere zu dir finden. Und deshalb bitte ich, dass du mein Herz durch deine Herrlichkeit erfüllst. Danke, Herr, dass du uns auch als Gemeinde führen willst. Ich möchte ein Teil der Gemeinde sein. Dass die Gemeinde noch viel mehr leuchten kann in Traunreuth. Bitte, Herr, erfüll mich jetzt mit deinem Geist, dass ich ein Tempel sein kann, wo du wohnst. Amen.